Sportfrei zur zweiten Folge unseres Monatsthemas Sport und Medien. Heute habe ich mir eine kleine Medienlegende eingeladen. Wahrscheinlich der einzige Sportreporter in Deutschland, den Uli Hoeneß nach einem Doppelpassauftritt angerufen hat, um ihn nicht zusammenzufalten, sondern tatsächlich zu loben. Für seine authentische und ehrliche Art. Ich spreche von Guido Schäfer. Guido ist mittlerweile leitender Redakteur der Sportredaktion der Leipziger Volkszeitung. Als ehemaliger Zweitliga-Profi von Mainz 05 ist er in seinem zweiten Berufsleben angekommen. Wir sprechen über seine Erfahrung rund um den Fußball. Ich habe ihn gefragt, was ich zu damals, und ich spreche vom Jahr 2000, als er nach Leipzig kam und heute geändert hat. Natürlich habe ich ihn gefragt, welche journalistischen Prinzipien er hat. Ein Mann in den Medien, der so authentisch geblieben ist, hat Seltenheitswert, leider. Schlussendlich mit dem Fazit, Achtung Spoiler, weniger ist oft mehr. Hört gern rein in eine es ist die unterhaltsamste Folge des Bomind Podcasts, die ich bisher führen durfte. Sie zeigt, dass Medienarbeit und Sport sehr gut zusammenpassen und was es braucht, um authentisch zu bleiben. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Guido, herzlich willkommen. Schön, dass wir da sind. Direkt erste Frage, bei uns geht's direkt los. Warum bist du nach deiner Karriere in der Medienbranche gelandet? Erzähl mal.
Ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ewig natürlich Fußball gespielt, weil das war wirklich ein Traum, auch wenn wir bei Mainz 05 immer kurz vorm Abstieg standen und die Existenznöte ständig präsent waren, war das natürlich die schönste Zeit meines Lebens. Ich liebe Fußball, liebe es heute noch, aber dann, als ich so mit 30, 31 nicht mehr spielen konnte, habe ich ein Volontariat gemacht in Mainz bei einer Zeitung, bei der Allgemeinen Zeitung in Mainz. Vorher war ich dort freier Mitarbeiter, weil du als Fußballprofi natürlich Unmengen Zeit zur Verfügung hast. Wir haben einmal am Tag trainiert und ich habe gedacht, komm, da musst du nebenbei noch was anderes machen. Ich habe dann BWL in Mainz studiert, Betriebswirtschaft, und habe nebenbei Artikel geschrieben über alles, über einen 100-jährigen Geburtstag, über eine Kneipeneinweihung, über die Chagall-Fenster in Mainz. Und das hat mir sehr gut gefallen, das Schreiben. Dann auch aus dem Innenleben eines Fußballprofis geschrieben, das war damals noch erlaubt. Da konnte ich aus dem Trainingslager von Mainz 05 aus Spanien oder wo wir auch immer waren, Türkei, dann schreiben, wie es so läuft. Und es hat den Leuten gefallen, den Lesern, Leserinnen und mir auch. Und wie gesagt, als es dann nicht mehr ging mit Fußball, habe ich ein Volontariat gemacht. Und dann war ich bis 2000 noch in Mainz bei der Zeitung und bin dort dann mehr oder weniger vor die Tür gesetzt worden und habe mich dann bundesweit beworben. Und Leipzig hat mich zu einem Vorstellungsgespräch gebeten im April 2000.
Und seitdem hier.
Und ja, ich hätte nie gedacht, dass ich das, dass der Chefredakteur, damalige Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung hieß Hartwig Hochstein. Ich habe ja nie Vorstellungsgespräche führen müssen. Als Fußballer führst du ja kein Vorstellungsgespräch. Also, ich glaube nicht, dass ich so das erzählt habe, was er gerne gehört hätte, der Herr Hochstein. Aber er hat mich unter anderem gefragt, was ich denn alles so wisse von der Leipziger Volkszeitung, sage ich, naja, das ist eine alteingesessene, gute Zeitung. Und dann habe ich sie ihm gesagt, wenn ich sie wäre, würde ich mich einstellen. Ich bin ein guter Mann. Ich liebe Fußball, ich kann gut schreiben. Tun Sie es doch. Und als ich es ausgesprochen hatte, wusste ich, hast du sie noch, Andi Schäfer? Aber er hat dann zwei Wochen später angerufen und sagte, Schäfer, wir würden es gerne mit Ihnen probieren. Und seit Mai 2000 bin ich bei der Leipziger Volkszeitung.
Das war ja natürlich auch eine spannende Zeit, 2000. Da gab es ja hier noch nicht so richtig den großen Fußball. Ja. Also ich bin ja auch Sachse und seit 2008 hier. Was hast du damals gemacht?
Ja, die Sportredaktion hatte damals jemanden gesucht, da hat jemand aufgehört. Und es waren alles Ostdeutsche, die da in der Sportredaktion waren. War eine große Redaktion. Ich glaube, wir waren 8 oder 9 Mann. Und der Sportchef meinte damals, wäre nicht schlecht, wenn man mal so einen aus Westdeutschland dazu holen, der vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge hat. Und er hat mir dann zur Aufgabe gemacht, über den FC Sachsen-Leipzig zu schreiben, vornehmlich. Die haben damals in der 3. Liga gespielt. Und ich bin dann zum ersten Training gefahren. 3. Liga, naja, dachte ich, was ist ja nicht großartig. Und dann gab es einen Manager, Gerd Achterberg, der hat sich mir dann vorgestellt. zum Trainingsauftakt. Und dann habe ich ihn gefragt irgendwann, ja, Herr Achterberg, was machen Sie denn hauptberuflich? Und da hat er mich angeguckt, sagt, wir sind ja alle Profis. Und dann habe ich erstmal kapiert, dass da schon richtig viel Kohle im Spiel war, dass da Spieler waren mit Grundgeldern von, ich meine, es waren schon Euro, 20.000. Da war damals der Medienunternehmer Michael Kölmel mit seiner Sportwelt aktiv. Der hat da Millionen reingepumpt. Und der erste Trainer, den ich dann da kennengelernt habe, das war ein türkischstämmiger Trainer, Volkan Uluk. Und der hat wohl der Mannschaft gesagt, Männer, ich führe euch aus dieser Liga heraus. Ja, das hätte er auch fast geschafft, aber in die andere Richtung. Also die sind fast abgestiegen.
Ja. Medienarbeit. Und ich habe auch gelesen, dass du mal Trainer warst.
Ja.
Oder Trainerschein gemacht
ja.
hast. Warum lieber Medien statt Trainer? Also gerade wenn du sagst, du liebst Fußball, ja. Ist doch Trainer eigentlich auch vielleicht das andere perfekte ja. Nachkarriere.
Es gab damals die Möglichkeit, die wurde vom DFB eingeräumt, wenn du 7 oder 8 Jahre Profi warst, und hast noch eine kleine Erfahrung mit den Jugendmannschaften, konntest du innerhalb von 6 Wochen oder 5 Wochen die A-Lizenz, mhm. die zweithöchste Lizenz erwerben in Hennef, in der Sportschule. Und das habe ich dann gemacht, diesen Lizenzspielerlehrgang mit Größen wie Gary Ehrmann, Dietmar Beiersdorfer, Euro-Eddy und so weiter. Das hat auch Freude gemacht. Eike Immel, guter Freund geworden damals. Wir haben alle bestanden. Eine Krähe pickt der andere natürlich kein Auge aus. Ich habe, glaube ich, 1,9 sogar bestanden. Und war dann auch kurzzeitig Trainer von einer Frauenmannschaft in Mainz. Aber ich habe schon gemerkt, das ist nichts für mich. Du musst ständig irgendwelchen Menschen wehtun. Die einen, dann auch noch das Persönliche kommt noch dazu, dann magst du den einen Spieler mehr als den anderen. Also ich habe gemerkt, diese Trainerschiene ist nichts für mich. Habe allerdings die A-Lizenz im Laufe der Jahre immer wieder mit den entsprechenden Übungsleiter Fortbildungsstunden erneuert und gerade jetzt wieder einen Lehrgang gehabt. Also ich habe sie noch, die A-Lizenz. Und ich schließe nicht aus, dass ich vielleicht mal eine Jugendmannschaft oder so trainiere. Das Problem ist natürlich, dass meine Hauptarbeitszeit ja am Wochenende ist als Schreiber für die Leipziger Volkszeitung. Da sind die Spiele und das beißt sich momentan mit einer Aufgabe als Trainer, wo auch immer, weil die Spiele finden ja auch am Wochenende statt. Aber ich habe eine große, große Hochachtung vor allen Trainern dieser Welt, gerade, klar, auch in den niederklassigen Vereinen, was die alles machen, meistens auch ehrenamtlich und auch die hochbezahlten Trainer, was an denen alles hängt. Und ich muss immer lachen, wenn so Experten bei irgendwelchen Talkrunden erzählen wollen, was Thomas Tuchel falsch macht, was Klopp falsch macht, was Julian Nagelsmann falsch macht. Diese Männer wissen so viel mehr, so viel himmelweit mehr als alle Experten, die meinen, sie wären Experten. Aber muss ich manchmal so schmunzeln, wenn die denen erzählen wollen, welche Taktik dann doch die bessere wäre.
Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, den du wieder angehst. Und gleichzeitig denke ich dann immer, weil du hast gerade auch gesagt, nicht wehtun, du magst es nicht, jemandem weh zu tun.
Ja.
Machst du das nicht trotzdem irgendwie auch mit deiner Tätigkeit als Journalist, als jemand, der kritisch irgendwie auch Dinge bewerten muss? Oder
ich weiß nicht, ob die Spieler noch jeden Artikel lesen. Als ich noch Fußballer war, habe ich tatsächlich alles gelesen, was über uns, auch über mich geschrieben wurde, Einzelkritik und so, hat man nach den Noten geschaut. Aber ich habe, seit ich schreibe, noch nie einen Spieler persönlich beleidigt, habe noch nie einem eine 5 oder eine 6 gegeben, habe immer das Positive gesucht und auch trotzdem mit einem kritischen Blick, klar, aber ich bin kein Krümelsucher. Und wenn beispielsweise der RB-Held Daniel Frahn dann in der zweiten Bundesliga angekommen ist und dort an Grenzen stößt, an natürliche Grenzen stößt, dann hat er bei mir in der Einzelkritik trotzdem immer noch eine 3 bekommen. Dann habe ich dann geschrieben, ja, der Stürmer Frahn litt unter den Zuspielen aus dem Mittelfeld. Also wir haben großen Respekt vor allen handelnden Personen, gehe nie unter die Gürtellinie und ich glaube, dass man trotzdem auch unterhaltsam und kritisch schreiben kann, ohne Menschen zu verletzen.
Wie wichtig sind da persönliche Prinzipien? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, hatte ich auch letztens in dem anderen Podcast-Interview mit Matthias Dersch. Der hat auch gesagt, ich habe halt meine Prinzipien, die ist wichtig.
Ja.
Wie denkst du darüber oder beziehungsweise siehst du jemanden, der das nicht so verfolgt?
Naja gut, die Boulevardmedien sind natürlich ganz anders getaktet. Die leben von Schlagzeilen, die leben von Schwarz-Weiß, da gibt es keine Grautöne. Also mein Prinzip war immer, dass ich nur das schreibe. Klar, das, was geschrieben werden muss, wird auch geschrieben, aber manche Dinge, die ich auch erfahren habe und ich weiß, da gibt es nur einen Riesenärger, das bringt keine Punkte, die lasse ich auch weg. Und wenn mir jemand etwas sagt im Hintergrundgespräch, dann ist das auch ein Hintergrundgespräch. Also ich habe nie jemanden hinters Licht geführt und betrogen, wenn man mal so das große Wort nehmen will. Und ich glaube, das macht dann auch etwas mit den anderen handelnden Personen, die sagen, wir haben auch ein gewisses Grundvertrauen zum alten Schäfer. Der will zwar auch tolle Storys haben, aber nicht auf Kosten anderer Menschen.
Ja. Jetzt sagst du auch gerade, hilft dir da vielleicht auch dabei, dass du beide Perspektiven kennst, die von früher und...
Absolut, wenn du selbst mal gespielt hast, will ja keinen Journalisten zu nahe treten, aber ich glaube schon, wenn du über Profifußball berichtest, wäre es schon dienlich, dass du selbst mal so ein bisschen gegen die Kugel getreten hast, dass du weißt, wie das ist, wenn man vor ein paar tausend Zuschauern aufläuft. Dass es Spiele gibt, denen man einfach neben den Schuhen steht, obwohl man sich toll vorbereitet hat, obwohl man topfit ist, dass es das Selbstvertrauen auf dem Platz immer wieder neu erarbeitet werden muss. Und das, glaube ich, können Journalisten, die nie in kurzen Hosen in der Sonne gestanden haben, nicht so gut nachvollziehen, wie ich es kann.
Ja. Muss es unbedingt Fußball gewesen sein oder hilft da auch eigentlich so ein sportliches
Sport? Sport an sich. Sport an sich, ja. Sportlicher Ehrgeiz, ein Wettkampf, was es bedeutet, die Anspannung. Aber auch das schöne Gefühl, also diese Glücksgefühle, die man hat nach einem gewonnenen Spiel. Also bei Mainz 05, wir haben ja nicht so oft gewonnen. Aber das ist durch nichts zu ersetzen. Das habe ich auch im Berufsleben nie mehr erfahren. Dieses schöne Gefühl, wenn da so Glückshormone freigesetzt werden, wenn du mit den Jungs dann im Entmüdungsbecken sitzt nach dem Spiel, vielleicht noch ein kaltes Bier in der Hand und hast gewonnen, hast gut gespielt, das ist sehr, sehr schön. Dieses extrem schöne Gefühl habe ich in dem Job als Journalist jetzt nicht mehr so erlebt, auch wenn man auf manche Dinge natürlich auch stolz ist, ab und zu mal tollen Beitrag geschrieben, vielleicht was Exklusives recherchiert oder einen schönen Auftritt im Sport 1 Doppelpass gehabt. Mhm. Aber Fußball war, was die Emotionen angeht, natürlich das Beste. Und Oliver Kahn sagt übrigens auch, er vermisst jetzt nicht unbedingt, dass er jeden Tag 3 Stunden trainiert. Aber dieses Gefühl, wenn du so eine geile Parade hingelegt hast, wenn du ein wichtiges Spiel gewonnen hast und dann mit den Jungs in der Kabine ein bisschen Unsinn machst, das vermisst er schon. Ja,
ja, wenn selbst Oliver sagt, dann wird das dran sein. Ja. Meine Frage ist jetzt auch, du bist natürlich sehr tief im Fußball drin und unser Ansehen bei Spurman ist tatsächlich auch, das kleines bisschen aus dem Fußball rauszukriegen, also von der Aufmerksamkeit. Wie sieht es bei dir aus? Bist du wirklich nur im Fußball drin oder probierst du das auch so ein kleines bisschen als Sportreporter, Redakteur?
Nee, ich bin ja mittlerweile oder seit 10 Jahren, das nennt sich Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung, also eigentlich für alle Ressorts zuständig. Also ich bin bei weitem nicht nur im Fußball unterwegs. Ich habe zur Friedlichen Revolution etwas beigetragen vor kurzem, die Leipziger 6, da habe ich mit einem der Beteiligten, Dr. Meyer, habe ich ein ganz großes, langes Interview geführt über diese dramatischen Tage damals, der Ring, diese 100.000 auf dem Ring und als dann die Friedliche Revolution dann doch vonstatten gegangen ist. Also das interessiert mich auch sehr, auch Sportpolitik. Ich hatte mal etwas mit einem, etwas über einen Schwimmer geschrieben vom SC DHFK. Der war 19 Jahre, 1972, toller Schwimmer. Und die Stasi hat ihn gleichsam aus dem Becken gezogen, kurz vor den Olympischen Spielen 1972 in München. Also auch sehr herzzerreißende Schicksale, die da ab und zu dranhängen. Das hat viel mehr Kraft erfordert und viel mehr Hingabe als jeder Fußballartikel, als jeder Fußballbericht. Also ich gehe da schon auch gerne in die Tiefe. Und kann durchaus andere Dinge beschreiben als nur das Runde muss ins Eckige.
Ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken, welche Sportart könntest du dir vorstellen, wo du sagst, Mensch, dort hätte ich eigentlich Bock, nochmal was zu machen? Oder
selbst betreiben oder darüber schreiben?
Nee, schreiben schon, ja.
Ja, boah, es gibt viele Sportarten, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man auch wunderbar aufarbeiten kann. Also klar, ich bin auch mal beim Handball, aber kann auch über Turnen schöne Sachen schreiben, über alles. Also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Aber es ist jetzt nicht so das eine Ziel, das sagt, ja, jetzt, darüber würde ich jetzt unbedingt gerne mal schreiben.
Ja. Ich habe auch tatsächlich in Vorbereitung so ein bisschen überlegt, warst du letztes Jahr beim Turnfest?
Ja, meine Chefredakteurin Diana Super hat mich losgeschickt, nicht zu den Wettkämpfen, sondern eher um die Stimmen und Stimmungen einzufangen, was die Menschen hierher führt nach Leipzig, warum sie da sind. wo sie wohnen, wie sie, ob sie sich wohlfühlen. Und das war so eine Reportage natürlich. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Die Leute waren auch happy, dass sich jemand für sie interessiert. Und das hat mir auch Freude gemacht. Da leben so kleine Vereine, wo die überall herkommen, was die für Anstrengungen auf sich nehmen, vom Zeit her, vom Geld her, um hier bei dem Deutschen Turnfest dabei zu sein. Oder im letzten Weihnachtsmarkt habe ich auch, in den letzten Zügen des Weihnachtsmarktes bin ich nochmal eingetaucht und habe da nochmal auch eine Reportage geschrieben über den Leipziger Weihnachtsmarkt, über die Umsätze, die vielleicht nicht mehr ganz so hoch waren, über die Preise, die immer mehr steigen, über auch Angst vor eventuellen Anschlägen. Also das ist schon ein sehr breit gefächertes Repertoire, was ich da bedienen soll und darf und das auch tue, mit Freude.
Jetzt war jetzt unser Monatsthema so Sport und Medien. Das heißt, mein Gedanke war grundlegend, mal von dir zu hören, wie du das wahrnimmst. Das heißt, warum Sportreporter? Hast du jetzt ja auch schon erklärt, warst selber Fußballer. Ja. Und gleichzeitig war so mein Gedanke, dieses permanente in der Öffentlichkeit stehen, ja, das macht ja etwas mit dir als Persönlichkeit. Und jetzt leben wir ja auch in einer Zeit, die sehr digital und sehr, sehr transparent und sehr gläsern ist. Ist dir das manchmal bewusst, dass du da quasi auch einen gewissen Einfluss hast in der Auswahl oder in den Geschichten?
Ja, dass man eine Verantwortung hat und auch Einfluss nehmen kann als Journalist, das ist schon klar. Also nicht, wenn du über einen B-Klassenverein schreibst, aber selbst da. Und man muss sich dieser Verantwortung auch immer bewusst sein und damit ordentlich umgehen und achtsam sein mit Situationen, mit Menschen. Dann, das versuche ich nach wie vor. Wenn man, so wie ich auch, den Kopf aus dem Fenster streckt und gerne auch im Fernsehstudio sitzt, muss man sich auch bewusst sein, live ist live. Und wenn man einmal einen Unsinn erzählt hat, dann ist es in der Welt. Und das ist mir auch das ein oder andere Mal passiert, dass ich vielleicht irgendeinen Bullshit erzählt habe und danach dachte, naja gut, wie machst du denn das nächste Mal? Aber ich bin ja auch nicht keiner, der dann rundgelutscht ist und dann jedes Wort auf die Goldwaage legt, bevor es rauskommt. Manchmal rede ich schneller, als ich denke, aber manchmal ist das auch gut. Und wir kennen diese stumpfsinnigen Interviews, wir haben uns viel vorgenommen und wollten lange das 0-0 halten und bis zum 0-1 hat das wunderbar geklappt und so. Also das bin ich nicht. Ich glaube schon, dass die Menschen etwas empfinden, wenn sie mich reden hören oder schreiben sehen oder schreiben lesen, dass da ein bisschen was an fundamentalem Wissen da ist und vielleicht auch an Wortwitz. Also das Schlimmste ist, wenn du Leute langweilst.
Ja. Und jetzt sagst du ja selber, dass du auch schon dieser Gefahr ausgelaufen bist, ein bisschen Quatsch zu erzählen.
Ja.
Wie gehst du denn dann damit um? Also kannst du vielleicht jemanden, der auch diese Angst hat, da irgendwie Quatsch zu erzählen, kannst du denen irgendwie so ein bisschen was Sinnvolles mitgeben?
Ja, also am allerbesten ist es immer, und das Grundvoraussetzung, dass man nur über Dinge spricht, von denen man Ahnung hat. Und da habe ich den Eindruck, dass es einige Menschen so geht, sie überall mitreden wollen und zu allem ihren Senf dazugeben wollen, und wenn das total ohne fundamentales Wissen ist. Also ich höre mal Meinungsfreiheit. Was soll das denn, eine Meinungsfreiheit? Eine Meinung ist aber auch eine, die unterfüttert ist mit Informationen. Manche Leute sind einfach nicht informiert, reden aber, blabbern einfach so los. Also mein Tipp ist, reden über das, wo man sich auskennt, wo man wirklich auch was dazu beitragen kann und dann auch durchaus selbstbewusst seinen Standpunkt vertreten, wenn er zu halten ist. Manchmal ergibt sich auch ein Gespräch, dass man sagt, oh, ja, das ist ein neuer Gesichtspunkt, das nehme ich gerne mal in meine Überlegungen auf, aber dass man sich jedes einzelne Wort vorher überlegt oder sich vielleicht sogar was aufschreibt und abliest, für mich ist immer ganz schlimm, muss ich sagen, das ist vielleicht ein ganz anderes Thema, jetzt wenn ich im Bundestag so Reden höre und dass diese Politikerinnen und Politiker jeden einzelnen Satz ablesen, da frage ich mich doch, kennen Sie die Rede? Haben Sie die selbst geschrieben? Lesen Sie die jetzt zum ersten Mal vor? Stehen Sie hinter dem, was Sie vorlesen? Weil wenn ich etwas erzähle und eine Rede halte, dann ist das doch, das bin ich doch. Da brauche ich doch kein Manuskript. Da muss ich doch nicht jeden Satz ablesen. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch Politiker hatten, die frei gesprochen haben. Und das ist für mich auch dann authentisch. Das sind ihre Worte. Und vielleicht jetzt ein doofes Thema, aber ich sage ja nichts, wenn einer Zahlen ablässt, irgendwelche schwierigen Zusammenhänge, aber so einen Grundtenor, da muss man doch als, gerade vielleicht als Politiker oder Mensch, der in der Öffentlichkeit auftritt, auch mal drei zusammenhängende Sätze frei sprechen können. Mhm. Denke ich.
Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel und verstehe ich vollkommen, was du sagst. Und jetzt vielleicht trotzdem nochmal zurück auf den Sport oder auch mit deiner Idee, dass man authentisch bleiben sollte, wenn das Kind doch schon im Brunnen gefallen ist.
Ja.
Ja, hast du da irgendwie nochmal so einen Interventionstipp im Sinne von, wie bist du selber vielleicht damit umgegangen? Hast du da selber nochmal eine Geschichte, wo du gesagt hast, boah, das hat mir geholfen einfach, wenn ich in der Öffentlichkeit stand und da kam ein bisschen Gegenwind?
Ja. Also ich hatte mal einen Auftritt bei Sport 1 und da ging es, glaube ich, so ein bisschen darum, mit Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Und dann habe ich auch ohne irgendwelchen bösen Hintergrund oder habe ich erzählt, dass wir als Fußballer von 1905 Anfang der 90er Jahre die ersten Spieler aus Ghana bei uns hatten. Super Jungs, super gelaunt immer. Und dann habe ich erzählt, einer von denen, der musste 3-4 Mal umziehen. Habe ich gesagt, was ist denn mit dir los? Warum musst du denn ständig umziehen? Ja, ich bin rausgeworfen worden wieder. Ja, der hatte dann irgendwie gegrillt. Und zwar nicht auf dem Balkon, sondern im Wohnzimmer auf dem Teppichboden. Und das habe ich dann erzählt und habe da meinen damaligen Kollegen habe gesagt, du, das macht man hier nicht so mit. Wenn wir grillen, dann am besten im Freien, aber nicht auf dem Teppichboden. Und das kam bei manchen wieder in den falschen Hals, so von wegen, der alte weise Mann erzählt, was ein Schwachsinn. Ich habe die geliebt, die Jungs, und die haben mich geliebt. Also manche Leute wollen dich auch falsch verstehen. Ja. Und ich habe auch keine Veranlassung gesehen, mich da irgendein Wort zurückzunehmen, weil wer sich rechtfertigt, klagt sich an. Und ja, man muss heute schon auf jedes Wort aufpassen. Aber wenn ich dann in so eine Situation komme, wo ich merke, das ist überhaupt nicht gewollt, dass man offen spricht und dass man auch gehört wird, dann gehe ich da auch nicht mehr hin. Was soll das?
Ja. Also ist auf jeden Fall gut und danke, dass du es quasi ein bisschen teilst. Jetzt bist du ja quasi, oder ich habe auch nochmal so gelesen, bei Elf Freunde als Fanreporter tituliert worden. Ist das nicht eigentlich ein Kompliment?
Ach, mit den Elf Freunden habe ich doch gar kein Problem. Der Philipp Köster, der Chefredakteur, der hat mal vor ein paar Jahren ein ganzes Heft über Red Bull Leipzig machen lassen und selbst mitgeschrieben und auch alles nur das Negative, ja, also das ist die Dose, die wollen nur noch mehr Dosen verkaufen und das ist alles Lug und Trug, keine Stimmung im Stadion ich habe ganz guten Kontakt zum Philipp und hat auch in diesem Beitrag dann irgendwie geschrieben, eigentlich ist der Einzige, der damit relativ lässig umgeht, sogar derjenige, der ständig über die berichtet, Guido Schäfer. Und das ist auch so. Also ich bin ja nicht blind. Ich habe aber gewusst damals, wenn wir jetzt mal dran denken oder der Annahme sind, dass der Profifußball wichtig wäre für diese wunderbare Stadt Leipzig, dass es nur geht, wenn ein großer Sponsor kommt. Und als Red Bull dann um die Ecke gebogen ist, war ich derjenige, der das federführend betreut hat bei der Leipziger Volkszeitung und ich habe ehrlicherweise daran auch keine Luft gelassen. Natürlich mussten die ein paar Hürden überwinden. Natürlich ist das Trainingszentrum da am Kotterweg entstanden in einem Bereich, wo, wie heißt das, Fauna, Flora, da haben ein paar Vögel gebrütet und ein paar Echsen, das hätte man dort gar nicht bauen dürfen. Aber dann habe ich gedacht, gut, dann sollen die 3 Vögel jetzt mal woanders hinziehen, die 4 Bäume sollen vielleicht woanders dann nochmal neu angepflanzt werden, weil ich habe viel mehr Chancen als Risiken gesehen in dem Ganzen. Und dass erst der Sponsor da war, Red Bull, und dann der Fußballverein, dass darüber kann man bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag debattieren und sagen, das ist alles grauenvoll. Aber über Kommerz zu sprechen und mit dem erhobenen Zeigefinger nach Leipzig deuten, also das ist natürlich eine harte Nummer. Wenn ich mir Spiele in Dortmund oder in München anschaue, da bist du schon froh, wenn zum Anpfiff am Mittelkreis nicht mehr diese großen Werbebanden sind oder wenn das Tor nicht mehr zugehängt ist mit irgendwelchen Werbeflaggen. Also da hält sich Leipzig mit ihrer Red Bull-Dose doch wohltuend zurück. Aber Elf Freunde, ich bin Abonnent. Philipp Köster war jetzt mehrfach bei mir auch Podcast-Gast, toller Typ. Und mittlerweile gehen wir beide mit einem Augenzwinkern da miteinander um. Er ist großer Fan von Arminia Bielefeld. Mhm. Er weiß mittlerweile, dass ich nicht Fan von RB bin, sondern Fan von Mainz 05 bin. Aber ich habe ihm auch gesagt, Philipp, ich kann nicht bei jedem Artikel mit dem Urschleim anfangen und sagen, die Dose, ist schon böse, sinistere Menschen. Ich kann sagen, es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die da arbeiten. Große Energie wird da aufgewendet und in vielerlei Hinsicht läuft das bei RB Leipzig eben besser als bei vielen Traditionsvereinen, wo dann 50 plus 1 und die Vereinsmitglieder sind so unglaublich wichtig. Also und das Benehmen der Fans auf den Zuschauerrängen ist bei RB Leipzig einfach vorbildlich. Da wirft keiner einen vollen Bierbecher, weil in Leipzig wird das Bier auf der Tribüne getrunken und nicht geworfen.
Davon kannst du hoffentlich auch ein Lied singen.
Ja. Ja.
Letzte Frage, so ein bisschen, letzter Teil, Guido. Wenn du dir so ein bisschen eine Welt vorstellen könntest, beziehungsweise die nächsten 10 Jahre skizzieren musst, ja. Medienarbeit, was würdest du gerne verändern oder wo würdest du es vielleicht auch sagen, weil du ja auch meinst, Mensch, die Interviews, die sind halt alle so rund gelutscht, ja. Ne, wie du so gesagt hast. Wo würdest du eigentlich ganz gerne nochmal ansetzen, wenn du was ändern könntest?
Naja, früher war es so, dass man schon die Telefonnummern auch der Spieler hatte. Das ist heute nicht mehr so. Ich habe ein paar alteingesessene Spieler, da habe ich dir noch die Nummern. Da konnte man einfach mal auf einem kurzen Dienstweg miteinander telefonieren. Das geht heute nicht mehr. Allzumal natürlich auch viele Spieler jetzt beispielsweise nur Französisch reden. Das ist nicht so meine große Stärke. Also der unmittelbare Draht zu den Spielern, der ist schon gekappt worden. Der ist nicht mehr da. Das ist einfach so. Vielleicht ist das der Lauf der Dinge. Dann bei den Interviews, ja, da musst du dann auch wieder, ich weiß schon vorher, welche Frage ich nicht stelle, weil die Antwort wird dann rausgestrichen. Ich glaube, dass bei RB da allerdings noch relativ viel erlaubt ist. Also die waren ja früher war wie so eine Auster geschlossen und jetzt hat sich diese Auster geöffnet und die geben schon viel Preis von ihrem Innenleben. Was mir überhaupt nicht gefällt, oder das ist aber auch nicht mehr zurückzudrehen, ist diese, dass alles ganz, ganz schnell digital raus muss. Früher war es so, du hast eine geile Story gehabt, dann hast du geschrieben und hast dann am nächsten Tag die Zeitung aufgemacht, sagt geil, und hast gehofft, dass kein anderer diese Story hat. Mhm. Heute, wenn du was hast, was Exklusives, weißt du, hilft nichts. Ich muss es jetzt schon digital online rausplauzen, weil irgendeiner kann bestimmt nicht das Wasser halten. Dann geht es nur noch um Klickzahlen, möglichst reißerische Überschriften. Jüngstes Beispiel, der Spieler von RB Leipzig, Hassan Otto-Ego, hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Dann lese ich die Headlines bei den Kolleginnen und Kollegen. Schwere Knieverletzung, Schock für RB Leipzig, schlimmer Rückschlag. Ich wusste, dass der junge Mann eine Verletzung hat, die dauert 4 Wochen. Aber wenn du die Headlines gelesen hast, dachtest du, er kann seine Karriere beenden, die WM sich abschminken und die Rückrunde bei RB Leipzig auch. Und da... Das bin ich nicht, das werde ich auch nie sein und ich lasse mir auch nicht von anderen meine Überschriften dann diktieren. Also ich will auch, dass die Menschen die Sachen lesen, die ich schreibe und auch ich will sie auch in den Text reinziehen, aber nicht mit irgendwelchen totalen Übertreibungen, die dann der Text dann alles wieder relativiert. Also das mit Hassan war ein gutes Beispiel und hat der Ole Werner, der Trainer von RB, auch nochmal Wert drauf gelegt. Der junge Mann hat sich nicht das Bein gebrochen oder einen Kreuzbandriss. Der hat eine Sehnenverletzung, die konservativ behandelt wird. Aber konservativ will heute keiner mehr.
Hm? Ja, ja. Jetzt würde ich trotzdem ganz kurz nochmal drauf eingehen. Du sagst gerade, du vermisst so ein bisschen den direkten Draht. Lass uns vielleicht nochmal damit beenden, dass du nochmal sagst, wie war es denn früher?
Ja.
Oder, wie war es früher?
Das war früher ganz anders. Also grundsätzlich war es ja so, wir bei Mainz 05 waren auch froh, übrigens, wenn dann mal ein Fernsehteam da war oder so, und die haben sich seltsamerweise meistens dann entweder Jürgen Klopp rausgesucht oder mich, weil wir des Deutschen ganz gut mächtig waren, weil wir auch mal irgendeinen kleinen Gag mal eingebaut haben. Und da waren wir auch happy. Ich wurde mal nach dem letzten Spiel vor der Winterpause, da haben wir daheim gewonnen gegen Kickers Stuttgart, weiß ich noch wie heute, Freddy Bobic bei Stuttgart spielt. Wir gewinnen 4-1 und waren happy, wussten dann, dass wir ein paar Wochen frei haben. Da kommt so ein Fernsehteam, sagt der Schäfer, jetzt 6 Wochen ohne Fußball. Wie gehen Sie damit um? Da habe ich gesagt, ja, 6 Wochen ohne Sex wäre schlimmer. Und als ich es gesagt habe, dachte ich, das ist eigentlich witzig. Gell? Und aber meine Mama, mein Vater, mein Trainer, also sag mal Schäfer, haben sie dir ins Gehirn geschissen? Ich sage, nee, das bin ich. Und das habe ich in dem Moment auch gedacht. Also es ist alles ein bisschen, damals war schon ursprünglich, ja, ich da. Durfte, wir wollen nicht überziehen, aber ich kam zum großen Vergnügen, als Journalist den Günter Netzer interviewen zu dürfen. Das ist übrigens auch sowas, was unglaublich erfüllend ist und da freue ich mich heute noch jeden Tag wie ein kleiner Bub, wenn du solche wunderbaren Persönlichkeiten kennenlernst. Ich als Fußballfan darf Günter Netzer interviewen und das war hier in Leipzig im Bayerischen Bahnhof. Und also ich habe mich fast gar nicht getraut, weil der hatte auf so eine Fernsehsendung gewartet, da wurde mir gesagt, versuchen Sie doch mal, ob der Günter Netzer gute Laune heute hat. Das ist nicht immer so. Ich dahin. Und dann hat er aber nach 2 Minuten gemerkt, ich wusste alles über seine Karriere. Außerdem sind wir beide am 14.09. geboren. Das hat uns dann auch zusammengeschweißt. Und dann hat er eine Stunde aus dem Nähkästchen geplaudert. Stories, die er noch nie irgendwo erzählt hat. Beispielsweise jene, und das ist egal, ob es jetzt ein bisschen länger wird, da sagt er, Herr Schäfer, Sie kennen doch das Klassiko. Ich sage, ja klar, Barcelona, Real Madrid. Und Günter Netzer war ja Star bei Real Madrid. Da haben die in Barcelona gespielt. Und dann sagt er zu mir, Junge, er hat mich mal junger Mann genannt. Ja, da habe ich mir meine erste schwere Verletzung zugezogen, ausgerechnet in Barcelona, Schulter kaputt, liege so in der Kabine in Barcelona, alle um mich herum und zwar klar, ich muss operiert werden an Ort und Stelle in Barcelona und plötzlich betritt Santiago Bernabeu die Mannschaftskabine, der große Präsident von Real Madrid, der guckt sich das an und sagt, Günther, Sie wissen schon, dass ein Spieler von Real Madrid nicht in Barcelona operiert wird. So, dann musste der die 4 Stunden mit dem Bus und das Schmerzmittel muss er mit dem Bus nach Hause. Also da hat er so viel schöne Sachen mir erzählt. Danach, nach dem Interview, auf seinem Netz, wo soll ich es denn hinmailen zu autorisieren? Da sagt der junge Mann, schreiben Sie einfach das, was ich Ihnen gesagt habe. Und das gibt's halt heute nicht mehr.
Mega, vielen Dank für die Einblicke, für deine authentische Art und Weise und auch, und das war ja quasi so ein bisschen unser Ziel, auch nochmal für die andere Seite, hinsichtlich... Ja, was auch wichtig ist, zu berichten.
Ja, und was man auch mal weglässt. Was man auch mal weglässt. Die hohe Kunst der Weglassung ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich all das geschrieben hätte, was ich weiß von manchen Fußballern, von manchen Trainern, auch private Dinge, da hätte ich wahrscheinlich tolle Einschaltquoten gehabt, aber da hätte ich mich nicht mehr im Spiegel angucken können. Und das ist es nun wirklich nicht wert. Also immer gerade bleiben, das geht auch in diesem Beruf als Starjournalist. In An- und Abführung.
Ja. Besseren Ausstieg kann man nicht kriegen. Guido, danke dir für das Interview.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer extra Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.